Wir haben jetzt die Weiterentwicklungen des Bruttoinlandsproduktes als Wohlfahrtsmaß, was wir uns mal anschauen wollen. Und da gibt es für uns relevant zum Beispiel einen Vorschlag der OECD, der Organization for Economic Cooperation and Development. Das ist eine Organisation, in der die etwa 30 von der industriellen Entwicklung her führenden Staaten der Welt zusammen sind. Das sind also alle Industriestaaten und dann die Schwellenländer, die sogenannten Schwellenländer. Ja, manchmal ist man sich nicht so ganz im Klaren, wie soll man das positionieren, zum Beispiel China. Die sind dort alle zusammen und haben hier eine Organisation gegründet, die sich mit der ökonomischen Entwicklung, ihren Voraussetzungen, ihren Beschränkungen und sowas beschäftigen soll. Diese OECD hat zum Beispiel auch die PISA-Studie gemacht, um eben herauszufinden, inwieweit ist das Bildungssystem geeignet, die zukünftige ökonomische Entwicklung eines Landes zu fördern oder nicht. Und die OECD verwendet ein alternatives Indikatorensystem, das wir uns anschauen wollen. Und dann wollen wir uns auch anschauen, zum Beispiel, was die UNO hier entwickelt hat mit ihrem Human Development Index. Und auch diese alternativen Betrachtungsweisen werden alle kritisiert. Greif mal kurz vor, bei der UNO ist zum Beispiel einer der Indikatoren die Bildung. Und zwar wird die gemessen als Bildungsdauer in Jahren. Grundsätzlich die Idee, je mehr Bildung jemand hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich selbstständig aus Armut befreien kann und damit eine bessere Lebenschance, eine bessere Lebensqualität hat als die Vorgängerjahrgänge. Das ist soweit so gut. Aber das bedeutet natürlich auch, wenn jetzt alle zweimal durchfallen, dass dann die Wohlfahrt steigt im Lande. Insofern kann ich natürlich an diesen Maßen Kritik üben, immer, und an den Indikatoren für die Maße erst recht. Aber ich muss mir überlegen, ist es eine Verbesserung gegenüber dem, was ich vorher habe oder nicht? Lasst uns zunächst mal auf ein paar materielle Armutszahlen schauen. Wir sind auf der Folie 52. Da seht ihr, wie viel Prozent der Bevölkerung leben von weniger als $1.90 am Tag. Was uns da vielleicht überrascht ist, dass in Ländern, die wir traditionell assoziieren mit einem sehr gut ausgebauten Wohlfahrtssystem wie die skandinavischen Staaten, dass wir in diesen skandinavischen Staaten nach dieser Statistik zwischen 0,01 und 1% der Bevölkerung haben, die unterhalb dieser Schwelle liegen. Das kann natürlich ein Problem sein der Berichterstattung. Ja, wenn ich zum Beispiel einen kleinen Bauern nehme bei uns, der keine Bücher führen muss, bei dem könnte ich das vielleicht auch hinbringen, dass seine offiziellen Zahlen sowas ausweisen. Ob es dann der tatsächlichen Lebenswirklichkeit entspricht, weiß man nicht so ganz. Auch überraschend, dass es für Polen zum Beispiel keine Angaben geben soll, finde ich faszinierend, weil Polen ja eigentlich statistisch berichtspflichtig ist zur Europäischen Union und von daher eigentlich schon es möglich sein sollte, solche Angaben zu finden. Aber was weiß ein Fremder. Ansonsten sehen wir vieles von dem, was wir uns schon gedacht haben, nämlich dass zum Beispiel in den USA, Mexiko, das ausgeprägter ist als in Europa. Wir sehen, dass es in vielen afrikanischen und asiatischen Ländern ziemlich stark ausgeprägt ist. Leider Gottes auch in sehr rohstoffreichen Ländern, wenn wir da mal schauen in Afrika, dieser dicke Fleck, wo mehr als 75% unterhalb dieser Armutsschwelle leben, wo man gerade noch vielleicht so ein Leben zusammenkratzen kann. das rein aus Essen, Trinken und irgendwo übernachten, wo es vielleicht hoffentlich trocken ist, besteht. Dort sind es 75%, das ist die Republik Kongo, die vor Bodenreichtümern strotzt, die auch ausgebeutet werden, die insbesondere auch ausgebeutet werden von westlichen Konzernen, und die Bevölkerung hat davon gar nichts. Ja, die Insel, das ist Madagaskar, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber wir können sehen, eben diese von uns schon immer vermutete Unterentwicklung weiter Teile Afrikas lässt sich hier auch ganz deutlich ablesen, und genauso für große Teile Asiens nach wie vor. Wo sich die Situation in den letzten Jahrzehnten am stärksten gebessert hat, das war insbesondere China. Dort ist die Armut massiv abgebaut worden durch die Industrialisierung Chinas, wobei es auch da ein extrem starkes Gefälle gibt zwischen den Küstenregionen, die besonders profitiert haben von der ökonomischen Wandlung Chinas, und den agrarischen Regionen im Landesinneren, die hier weit hinterherhinken. Auf der Folie 54 sehen wir mal, wie groß sind die Bevölkerungsanteile oder die absoluten Zahlen der Bevölkerung, die hier in Armut leben. Und wir können sehen, dass es Indien mit großem Abstand vor Nigeria und der Republik Kongo. Und dann haben wir die kleineren Werte für Europa. Da haben wir ja aber immer noch 0,7 Millionen, also 700.000 Leute, die unterhalb dieser Schwelle leben. Auf der Folie 55 seht ihr nochmal die Prozentanteile für die einzelnen Staaten explizit angegeben. Vom reinen Prozentwert her führend Madagaskar vor der Demokratischen Republik Kongo, und dann kommt Nigeria, aber je nachdem, wie viel Bevölkerung dort lebt, dann eben unterschiedlich hohe Anteile. Auf der 55 seht ihr die Angaben für Asien. China sagt, wir haben nur noch 0,7% der Bevölkerung, die unterhalb dieser Schwelle leben. Da muss man natürlich auch die Statistiken, wie die Juristen sagen, cum grano salis anschauen, also mit einem gewissen Maß an Vorsicht genießen, ob die offizielle Statistik auch tatsächlich das wiedergibt, was hier im Land an Verhältnissen herrscht. Vielleicht etwas überraschend, wenn wir mal in den Nahen Osten schauen. Iran, Irak, Syrien geben hier auch sehr niedrige Werte an. Aber das ist die Frage, ob das hier wirklich die Situation nach diesen Bürgerkriegszuständen reflektiert oder ob das nicht irgendwelche historischen Zahlen sind, die auf Vorbürgerkriegszeiten beruhen. Schauen wir uns die Folie 56 wieder mal in einer Präsentationsansicht an. Dann seht ihr zuerst, wie sich denn diese Armutsanteile in der Bevölkerung entwickelt haben. Ihr könnt sehen, dass die bis zur Jahrtausendwende in einigen Gegenden angestiegen sind. Und zwar haben wir da zunächst mal erstaunlich für Europa und Zentralasien diesen Anstieg. Und dann für die Zone, die hier als Subsahara-Afrika politisch korrekt bezeichnet wird, etwas politisch unkorrekter wäre das Schwarzafrika. Und dann sehen wir, dass in allen Regionen mehr oder minder stark hier ein Abbau stattgefunden hat. Und diese Situation für Europa, das hängt schlicht und einfach damit zusammen, dass ab 1990 die kommunistischen Regime zusammengebrochen sind. Und dieser Zusammenbruch der kommunistischen Regime ging einher mit einem Zusammenbruch der vorhandenen Wirtschaftsstrukturen, mit massenhafter Arbeitslosigkeit, mit fehlender Finanzierung des Bildungs- und Krankenwesens und so weiter, was also diese Armutsentwicklung dramatisch beschleunigt hat und auch zu deutlicher Unzufriedenheit in vielen dieser Staaten geführt hat mit der Entwicklung, die hier stattgefunden hat nach dem Zusammenbruch des Kommunismus, und es auch verständlicher macht, nicht unbedingt verständlich, aber verständlicher macht, warum in einigen dieser postkommunistischen Staaten autoritäre Regime so ein leichtes Spiel haben, an der Macht zu bleiben, beziehungsweise von den Bürgern auch ganz bewusst zur Macht gebracht wurden. Dann wollen wir mal auf den zweiten Teil der Animation schauen. Da sehen wir wieder die Bevölkerungszahlen, die in Armut leben, in diesem Zeitraum von 1990 zunächst einmal bis zur Jetztzeit dieser Statistik, also 2015, und dann eine Abschätzung, wie das in Zukunft sein wird. Wir haben weltweit eine Abnahme, außer im Bereich Schwarzafrikas und im Bereich des mittleren und nördlichen Afrikas, wo wir einerseits die Bürgerkriegsunruhen weiterhin haben, religiös motivierte Unruhen, die zu Bürgerkriegen führen, auch neben weltanschaulichen Unruhen, und wo wir zum Zweiten auch ganz starke Einflüsse des Klimawandels haben, und das gilt auch für dieses Subsahara-Afrika, die zu einer Verarmung dieser Bevölkerung führen werden. Dann schauen wir mal auf diesen Human Development Index. Hier hat die UNO drei Dinge zusammengestellt. Erstens mal das Bruttonationaleinkommen pro Kopf, also das ist ein Äquivalent von diesem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, das ist kaufkraftbereinigt, weil man sagt, in gewissem Umfang profitiert die Bevölkerung dann doch davon, wenn sich die Wohlfahrt im Lande mehrt. Kann man darüber streiten, insbesondere dann, wenn die Leute diesen Reichtum zwar im Lande vereinnahmen, aber dann auf Konten in der Schweiz transferieren oder so etwas, dann ist die Frage, ob da die Bevölkerung davon profitiert. Dann der nächste Aspekt ist, wie groß ist die Fähigkeit zu arbeiten? Und das ist ganz stark damit korreliert, dass ich gesund bin. Wenn ich krank bin, kann ich nicht arbeiten. Wenn ich tot bin, kann ich auch nicht arbeiten. Und da hat man ein möglichst einfaches Maß gesucht, das in möglichst vielen Ländern bereitsteht. Und das war die Sterblichkeit. Ja, in welchem Alter sterben die Leute? Wie lange leben sie? Und der dritte Wert, soll ein Indikator dafür sein, wie weit die Leute aus eigener Kraft den sozialen Aufstieg schaffen können. Und da hat man gesagt, die wichtigste Zutat dafür ist Bildung. Deswegen hat man als Indikator die Schulbesuchsdauer genommen. Da haben wir jetzt mal eine Liste der Staaten mit sehr hoher menschlicher Entwicklung. Da haben wir so die üblichen Verdächtigen weit vorne. Wir sehen aber auch, dass nicht alle europäischen Länder hier den Anschluss geschafft haben. Wir sehen zum Beispiel Portugal auf Platz 40. Da ist zum einen das Bruttonationaleinkommen pro Kopf vergleichsweise niedrig. Und wenn wir dann schauen, Schulbesuchsdauer hinkt ein bisschen zurück hinter den meisten anderen zentral- oder nordeuropäischen Ländern. Bei der Lebenserwartung gibt es nicht so den krassen Unterschied. Das wäre jetzt noch am relativ unproblematischsten. Interessant vielleicht der Vergleich mit der Nummer 41, Katar. Wenn ihr da mal aufs Bruttonationaleinkommen pro Kopf schaut, dann ist es über allem, was da an der Spitze liegt. Aber die durchschnittliche Schulbesuchsdauer ist vergleichsweise niedrig. Vor allem, weil hier Mädchen weniger lang zur Schule gehen. Die voraussichtliche Schulbesuchsdauer in der Zukunft gerechnet bleibt niedrig, weil sich da an den gesellschaftlichen Verhältnissen nichts ändert. Das ist anders als bei Portugal. Da ist der Ist-Wert niedrig, aber erwartet wird, dass sie das weitaus ausbauen. Ja, und die Lebenserwartung bei Geburt, die hat schon jetzt mit 2-3 Jahren ein bisschen mehr Abstand gewonnen zu den anderen. Deswegen sind die, was diesen Human Development Index angeht, um 40 Plätze hinter dem, was eigentlich einkommensmäßig zu erwarten wäre, wohingegen Portugal 4 Plätze über dem liegt, wenn man jetzt nur reines Bruttonationaleinkommen pro Kopf nehmen würde. Auf der Folie 58 sehen wir dann, wie groß ist die Streubreite innerhalb der Staaten, die einem bestimmten Segment angehören. Ja, wenn wir also jetzt hier schauen, links haben wir die Lebenserwartung bei Geburt. Und da sehen wir, dass in den Staaten mit einem sehr hohen Indexwert, das wäre also dann innerhalb dieser linken Grafik die ganz rechte Säule, eine Streuung der Lebenserwartung von etwa 65 Jahren bis etwa 85 Jahren im Durchschnitt besteht. Aber wir sehen auch, die Ballung liegt in diesem Feld etwas über 80 Jahre. Und wir sehen auch, dass die Ballungszonen in den anderen Bereichen weiter unterhalb liegen. Das Gleiche wiederholt sich in der Mitte mit den Schulbesuchsdauern und rechts mit der erwarteten Bildungszeit. Wobei da sehen wir, dass die erwartete Bildungszeit bei einzelnen Ländern exorbitant hoch ist. Ich habe es nicht nachvollzogen, woher das kommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so Systeme sind, in denen der Aufenthalt im Kinderhort oder so etwas mit dazugerechnet wird. Wenn eure Dateiversion die gleiche ist wie bei mir, dann müsst ihr jetzt bei Folie 59 erstmal auf den linken Teil der Grafik klicken, außerhalb der Präsentationsansicht, und oben in der Leiste wählen, anordnen in den Hintergrund, damit die Animation auch funktioniert und dann erst wieder den Präsentationsmodus starten. Was sehen wir hier vor uns auf der Folie 59? Wir haben hier eine Aufteilung von Kindern, die im Jahr 2000 geboren sind, also Vergangenheitsbetrachtung, und wo die sein werden in 2020. Das war also damals, als das rauskam, das war 2018, war das ein bisschen Zukunftsprognose. Wir haben hier von 100 Kindern in ärmeren Ländern 3, die auf eine weiterführende Schule gehen. 80% gehen nicht dahin und 17% sterben, bevor sie überhaupt 20 Jahre alt werden. Und jetzt schauen wir uns das mal an für das Spitzenfeld, was hier der Fall ist. Da seht ihr, statt 17 Kindern stirbt nur noch eines, statt 3 Kindern genießen 55 eine weiterführende Schulbildung oder Universitätsausbildung. Das ist ein Zeichen massiver Ungleichheit der Lebensverhältnisse auf der Welt. Wir nehmen das nicht in dem Maße wahr, weil wir a. weit weg sind von Ländern, in denen es besonders ausgeprägt ist, diese Ungleichheit, und b. weil wir bei uns staatliche Maßnahmen haben, die das etwas auskorrigieren, und c. manchmal auch, weil uns die Schärfe des Blickes fehlt. Ja, hier sehen wir, wie sich die Einkommensanteile verändert haben für die 10% der Einkommensstärksten in der Bevölkerung zwischen 1980 und den 2010er Jahren. Wir sehen, welchen Einfluss in Russland, früher Sowjetunion, das Ende des Kommunismus gehabt hat und, ja, man kann sagen, die Herrschaftsübernahme durch die Oligarchie mit deren Bereicherung. Das Gleiche sehen wir in Hellblau für Indien, eine deutlich wachsende Asymmetrie der Entwicklung, die damit einhergeht, dass Indien sich entwickelt von einem rückständigen Entwicklungsland hin zu einem Industriestaat, von dem eben einige mehr profitieren, bedeutend mehr profitieren als andere. Wenn wir auf die europäische Entwicklung schauen, diese ja, pinkfarbene Linie, die da unten querläuft, dann sehen wir, dass auch hier eine Verlagerung der Einkommen stattgefunden hat, wenn auch nicht so dramatisch wie in vielen anderen Regionen der Welt, aber sie hat stattgefunden. Und das ist natürlich eine politische Frage, ob man diese Verlagerung gut findet, ob man sie noch erträglich findet, ob man sie unerträglich findet und was man daraus dann gegebenenfalls für Maßnahmen ableitet. Jetzt wollen wir mal einen Blick werfen auf den OECD Better Life Index. Ihr habt links unten die Kategorien, die die OECD verwendet. Wenn ihr schaut ganz unten, Income, da habt ihr praktisch die Kategorie, die vorher alleinig verantwortlich war, denn das lehnt sich an, aufgrund dieser Übereinstimmung von Wertschöpfung und Faktoreinkommen, lehnt sich das an diese Größe Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und in Kaufkrafteinheiten. Und dann gibt's aber eine Fülle weiterer Indikatoren, die die OECD hier einbezieht. Die Arbeitslosigkeit, die Erziehung bzw. Bildung, wie viel Prozent der Bevölkerung hier zumindest eine Sekundarerziehung haben, die höherwertig ist. Also wir würden sagen, das geht so in den Bereich hinein Gymnasium. Dann wie stark ist das soziale Netzwerk, wie stark fühlen sich die Leute verankert in ihrer Gemeinschaft daheim, dann für Sicherheit als Indikator die Mordrate, könnte man auch die Einbruchsrate nehmen oder so etwas. Dann die Gesundheit gemessen durch die Lebenserwartung. Das bürgerschaftliche Engagement, also wie stark setzen sich die Bürger für den Staat ein, gemessen in der Wahlbeteiligung, der Zugang zu moderner Infrastruktur, gemessen als Haushaltsanteil mit Breitbandanschluss, die Zufriedenheit mit der Lebenssituation in einer Selbsteinschätzung der Haushalte, wie viele Räume stehen pro Person zur Verfügung als Indikator für die Wohnqualität, dann für die Umweltqualität, wie stark ist die Verschmutzung der Luft mit Partikeln, ja, und schließlich, wie schon erwähnt, das Einkommen. Und dann wollen wir mal gucken, wie denn Deutschland da so abschneidet. Wir sind im gehobenen Mittelfeld, kann man glaube ich so sagen. An der Spitze stehen Norwegen, Australien, Kanada, Island und sowas. Dänemark und Schweden auch noch. Das heißt, wir haben hier Länder, die erstens im Regelfall relativ reich sind, zweitens aufgrund ihrer Größe eine gering oder aufgrund des Verhältnisses von Größe zur Bevölkerung eine geringere Umweltbelastung haben, billigere Immobilienpreise haben und ähnliches. Das gilt natürlich nicht in allen Regionen. Was weiß ich, wenn ihr in Sydney eine Behausung kaufen wollt, dann zieht man euch da auch das letzte Hemd aus. Aber im Verhältnis zu dem, was dort an Einkommenssituationen herrscht, ist das im Allgemeinen ganz gut erschwinglich. Und wie gesagt, vor allem auch Umwelt spielt da einen großen Umfang bei diesem Gefühl des Besserdastehens. Ich habe hier, wenn ihr klickt, nochmal einen Vergleich zwischen Deutschland und Norwegen. Die deutschen Werte sind jeweils die bunten Striche, die norwegischen Werte die gewellten Linien. Und ihr könnt sehen, bei Sicherheit, Umwelt, Gemeinsinn und Gesundheit, da sind die Norweger wohl so ziemlich am weitesten nach vorne, abgerückt von Deutschland. Bei Einkommen, in Kaufkrafteinheiten wohlgemerkt, Bildung, da liegt Deutschland besser. Das hat was zu tun mit der Bevölkerungsdichte. Ja, Bildung, es ist leichter, in einem Land mit hoher Bevölkerungsdichte Bildungseinrichtungen in guter Qualität an vielen Orten zu haben, als im Land mit niedriger Bevölkerungsdichte gemein sind, wenn öffentliche Infrastruktur meilenweit weg ist, dann muss man sich bis zu einem gewissen Grade helfen. Und dann ist natürlich auch das Interesse relativ groß, dass die Gemeinschaft sich gegenseitig unterstützt. Sicherheit, ich lästere immer, wenn man zum nächsten Einbruch erstmal 30 Kilometer fahren muss, dann rentiert sich's auch nicht mehr. Aber das muss man natürlich nicht zwingend zu sehen. Das Überraschende, finde ich, ist bei der Gesundheit, weil hier natürlich grundsätzlich das Gleiche gilt wie bei der Bildung, dass es in dichteren Gebieten einfacher ist, eine qualitativ hochwertige Infrastruktur aufzubauen, vorausgesetzt, es ist das nötige Kleingeld dafür da. Das scheint in Norwegen so zu sein, dass hier im besonderen Maße ein Schwerpunkt drauf gelegt wurde in der Politik, diese Ausstattung besonders hoch zu halten. Ja, dann schauen wir mal innerhalb Deutschlands, wie es denn da so mit der Lebensqualität ist. Und wir haben hier nicht wirklich einen Gesamtindex, sondern wir haben Teilindizes. Und ich habe jetzt einfach mal drei Länder rausgegriffen, Baden-Württemberg und Bayern, weil die halt nebeneinander im Süden liegen und ihr in Ravensburg studiert, und dann einfach mal irgendwas, was weiter weg ist, Sachsen-Anhalt genommen. Und wenn wir da oben mal reinschauen in den Querbalken, dann sehen wir, in wie vielen Feldern liegen denn diese Länder jeweils oben oder auch unten. Da sehen wir Bayern in drei Feldern oben, nämlich Jobs, Sicherheit und Einkommen. Dann Baden-Württemberg sehen wir ganz oben beim Bereich des bürgerschaftlichen Engagements. Und dann haben wir Sachsen-Anhalt nirgendwo oben, sondern wir haben es unten bei Gesundheit, bürgerschaftlichem Engagement und Lebenszufriedenheit. Und Baden-Württemberg hat auch nochmal einen Platz unten eingenommen bei der Umwelt. Ihr seht da unten diese Kaleidoskope der einzelnen Komponenten. Könnt ihr euch selber mal überlegen, ob ihr das teilt. Und wenn euch andere Regionen interessieren, dann benutzt die Links da rechts unten, dann kommt ihr dahin. Ja, das ist dieses erste Kapitel, volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und, wie ich hoffe, weitere interessante Fakten rund um Größen aus der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, ihre Bedeutung, ihre Interpretation und die Frage, ob die Aussagekraft in der Realität so stark ist, wie man das manchmal gerne behauptet, indem man das einfach für eine Statistik hernimmt, zum Beispiel über Wohlfahrt.